Heute für die Predigt habe ich einen Text über die Brot- und Fischvermehrung. Das würde wahrscheinlich jeden Buchhalter sehr freuen, wenn er das mitbekommt, dass das Brot und das Fisch, dass das alles so vermehrt wird. Und ich möchte den Text gleich am Anfang mal lesen. Johannes 6, die Verse 1 bis 15. Und danach kam Jesus an das andere Ufer des Galiläischen Meeres, das man auch See von Tiberias nennt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie gesehen hatten, wie er Kranke heilte. Zusammen mit seinen Jüngern ging Jesus auf eine Anhöhe und dort setzten sie sich. Das jüdische Passafest stand kurz bevor. Und als Jesus die vielen Menschen kommen sah, fragte er Philippus, wo können wir für alle diese Leute Brot kaufen? Er fragte dies, um zu sehen, ob Philippus ihm vertraute, denn er wusste, wie er die Menschen versorgen würde. Und Philippus überlegte, wir müssen 200 Silberstücke ausgeben, wenn wir für jeden auch nur ein kleines Stückchen Brot kaufen wollten. Da brachte Andreas, der Bruder von Simon Petrus, ein Kind zu ihnen und sagte, hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische mitgebracht. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Jetzt forderte Jesus die Jünger auf, sagt den Leuten, dass sie sich hinsetzen sollen. Etwa 5000 Männer lagerten sich auf dem Boden, der dort von dichtem Gras bewachsen war. Und dann nahm Jesus die 5 Gerstenbrote, dankte Gott dafür und ließ sie an die Menschen austeilen, ebenso die beiden Fische. Und jeder bekam so viel, wie er wollte. Als alle satt waren, sagte Jesus zu seinen Jüngern, sammelt die Reste ein, damit nichts verdirbt. Und die Jünger füllten noch 12 Körbe mit den Resten, so viel war von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben. Und als die Leute begriffen, was Jesus getan hatte, riefen sie begeistert, das ist wirklich der Prophet, auf den wir so lange gewartet haben. Ich möchte zu Anfang noch kurz beten. Herr, ich danke dir für dein wunderbares Wort, das du uns schenkst. Ich danke dir für all das, was wir da drin finden für unser Leben und dass es so ein großer Segen ist, Herr. Dass du so viel durch dein Wort zu uns sprichst in unser Leben hinein. Und ich bitte dich einfach, dass du unsere Herzen öffnest für das, was du sagen möchtest, dass du sprechen kannst durch deinen Geist und dass wir auf dein Wort, das du für uns vorbereitet hast, hören können. Danke dafür. Amen. Ich habe mir bei der Vorbereitung mal überlegt, wie so ein Wunder vielleicht heute aussehen könnte. Also, so ein Wunder von Jesus 2017. Und ich habe da ein ganz schönes Bild gefunden. Vielleicht kennt ihr das schon. Das ist so ein netter Witz. Jesus steht da vor der Menschenmenge und die Leute sagen, ist das auch glutenfrei? Ich bin Veganer. Wurde der Fisch auch auf Quecksilber getestet? Das finde ich ganz lustig. Ich könnte mir vorstellen, dass so einige Wunder von Jesus heutzutage an unserer deutschen Bürokratie scheitern würden oder an unserem Ordnungsfimmel. Wenn wir zu Hause eine Familienfeier feiern, also hier in Puchheim bei meinen Eltern, dann sieht es ungefähr so ähnlich aus. Wir brauchen was, was glutenfrei ist. Laktosefrei, was für Vegetarier und am besten ohne Gemüse, weil meine Tochter nicht so gerne Gemüse isst. Das ist fast unmöglich, aber meine Mutter ist fast wie Jesus, die kriegt dieses Wunder immer wieder hin. Es funktioniert am Ende irgendwie, dass jeder auch was zu essen bekommt und auch zufrieden ist damit. Also wir sind noch nie hungrig nach Hause gekommen, deswegen kommen wir so gerne hierher. Aber ich finde es so lustig, wie dieses Bild ist, ist es eben gar nicht so falsch. Vielleicht scheitert ja wirklich Gottes Wirken ganz oft an unserer Bereitschaft, uns darauf wirklich einzulassen. Wir organisieren so gerne, wir haben Regeln, eben unsere Bürokratie, gerade in Deutschland. Da frage ich mich manchmal, ob wir wirklich offen sind dafür, uns auf Gottes Wirken einzulassen, auf seinen Heiligen Geist, wie bei diesem Wunder, was dort geschehen ist, sich darauf einzulassen, auf die Pläne, die er hat, und die manchmal so ganz anders aussehen als das, was wir haben, was wir denken. Wenn wir unsere Pläne fürs nächste Jahr, vielleicht für die nächsten Jahrzehnte sogar machen, uns darauf einzulassen, dass, wenn wir es ihm in die Hände legen, dass er vielleicht was ganz anderes mit uns vorhat. Das ist, glaube ich, gerade für uns in Deutschland gar nicht so leicht, ja, diese Kontrolle abzugeben. Sie hat vorhin erzählt, ich weiß nicht, in welchem Land sie war. Du warst vorhin was erzählt. In welchem Land warst du denn? Wo? In Irland, okay. Ja, da weiß ich nicht, wie es dort ist, aber genau, das ist so was typisch Deutsches ja hier bei uns, diese Organisation. Und bei der Geschichte, die wir gerade gelesen haben, von Jesus und seinen Jüngern, sind sie unterwegs in Galiläa und die Wunder geschehen, die Menschen folgen Jesus wegen diesen Wundern. Sie gehen zusammen auf diesen Berg hoch am See Genezareth, Sie wollen dann anscheinend eine Pause machen, sich ausruhen, setzen sich da in das Gras hinein, sitzen dann alle dort zusammen und auf einmal hört man irgend so ein Grummeln. Irgendein Magen knurrt anscheinend. Wahrscheinlich der von Petrus, der ist es meistens in den Geschichten, der irgendwas Komisches macht. Irgendein Magen knurrt und sie haben anscheinend richtig Hunger. Und ich denke nicht, dass Jesus in dem Moment gesagt hat, oh, so ein Mist, jetzt habe ich die Brotzeit zu Hause liegen gelassen. Das funktioniert nicht. Ich habe vergessen, für diese 5000 Menschen, die mir danach folgen, das Essen mitzunehmen. Das liegt noch zu Hause auf dem Küchentisch. Das passiert mir meistens, wenn wir irgendwo hinfahren, dass ich das Essen zu Hause liegen lasse oder irgendwas. Dann versucht meine Frau, das immer besser einzupacken, damit ich die Sachen nicht liegen lasse. Ich glaube aber nicht, dass es Jesus so geht. Ich glaube nicht, dass Jesus dort gesessen hat mit den Jüngern und auf einmal gesagt hat, oh wei, das habe ich vergessen. Das hat nicht funktioniert. Da kommen 5000 Leute, ich war nicht darauf vorbereitet. Ich weiß nicht, wie viel Essen man braucht für 5000 Menschen. Wahrscheinlich 50 Ochsenkarren oder sowas. Dazu habe ich auch ein schönes Bild. Die müssen wahrscheinlich dann so aussehen, wenn die voll beladen sind. Für 5000 Menschen etwas zum Essen mitzubringen, das ist eigentlich unmöglich. Man hört es ja auch in der Geschichte, dass die Jünger das so ähnlich sehen. Aber wenn ich mir die Geschichte genauer anschaue, dann denke ich mir, ich glaube nicht, dass Jesus da wirklich überrascht war. Ich glaube nicht, dass er gesagt hat, oh Mist, das kann ja jetzt nicht angehen, dass es so ist. Und mir kommt so vor, als hätten wir manchmal so ein Bild von Gott, dass Dinge in unserem Leben passieren, Dinge passieren in unserer Gemeinde oder in unserer Umgebung und wir sagen, oh wei, wie kann das nur sein? Hat Gott mal wieder nicht aufgepasst? Hat er das nicht im Blick gehabt? Oder wie kann das dazu kommen, dass es jetzt so kommt, wie es jetzt ist? Hat Gott da irgendwas übersehen? Und da finde ich, kann diese Geschichte oder soll diese Geschichte, die wir hier gelesen haben von Jesus, uns was lehren. Dass Jesus nämlich genau in diesem Moment, in dem, was wir gelesen haben, Philippus in diese Unsicherheit hineinführt. Dass er ihn hineinführt in diese Unsicherheit, in diesen Moment, wo er keine Kontrolle hat, wo er aus dieser Gemütlichkeit, vielleicht aus dieser Komfortzone herausgenommen wird. Und dann Jesus ihn eben fragt, ob er ihm vertraut. Und das passiert oft in der Nachfolge, wenn wir Jesus nachfolgen. Wenn man unterwegs ist, dass Jesus einen an Grenzen bringt im eigenen Leben, wo man selber durchatmen muss, nicht weiß, was los ist, was passiert und man merkt, wie er einem die Frage stellt, ob man ihm vertraut. Ob man wirklich auch über diese Grenzen hinaus mit ihm gehen möchte. Das ist gerade in diesem Vers 6, den wir gelesen haben, steht drin, dass Jesus Philippus fragt und das tat er nur, um Philippus auf die Probe zu stellen. Hört sich fast ein bisschen gemein an. Ich würde eher sagen, herausfordernd. Und ich glaube, genau das ist es, was wir ganz oft in unserem Leben lernen und auch was wir aus dieser Geschichte hier lernen sollen und können. Dass Jesus uns und unser Leben ganz oft auf die Probe stellt und uns fragt, ob wir ihm vertrauen und diesen Weg mit ihm gehen. Im Jakobusbrief steht das einmal so schön drin. Jakobus 1, ich lese es euch ganz kurz vor. Liebe Geschwister, in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn dann wird euer Glaube zu voller Reife gelangen. Denn dann wird euer Glaube zu voller Reife gelangen. Das ist leichter gesagt als getan. Es ist manchmal echt schwierig, durch solche Proben und Herausforderungen durchzugehen. Aber der Glaube wächst, wenn wir in so schwierigen Zeiten, in solchen Momenten, wo wir nicht genau wissen, was passiert, trotzdem an ihm festhalten und diesen Weg weiter mit ihm gehen. So wie Jesus seine Jünger auf diesen Berg geführt hat und sie ihm folgen und er sie dadurch fragt, vertraut ihr mir? Dass ich auch in dem Moment, wo 5000 Leute dort unten stehen und ich nicht solche Ochsen oder Eselskarren dabei habe, dass ich diese Leute versorgen kann. Vertraut ihr mir? Vertraust du mir, dass ich diesen Lösungsweg für dein Leben habe? Und dann ist es an uns, wie wir darauf reagieren, wenn er uns das fragt. Und ich glaube, da gibt es drei Möglichkeiten, wie man reagieren kann aus dieser Geschichte heraus. Die eine ist die eben von Philippus. Der kommt aus Bethsaida. Das ist genau in der Region, wo die dort gerade sind. Der kennt sich dort gut aus. Der weiß, wo die nächsten Supermärkte sind, wo der nächste Aldi ist, wo man einkaufen kann, wo man was zu essen herbekommt. Und der sagt, naja, realistisch gesehen haben wir da eigentlich gar keine Chance. Im Text steht drin, es würde ein kleines Vermögen kosten oder 200 Silberstöcke, sie mit Nahrung zu versorgen. Das ist so ein halbes Jahreseinkommen. Also das ist richtig viel Geld, um diese ganzen Menschen zu versorgen. Und er sagt, keine Chance, das ist unmöglich. 200 Silberstöcke würde es kosten, ein kleines Vermögen. Und da haben wir noch Andreas. Und der sagt, hey, schau mal da drüben, da ist ein kleiner Junge. der hat was zu essen dabei. Aber mal ganz ehrlich, so wenig wie der dabei hat, wie soll das funktionieren? Das kann niemals klappen. Bei so vielen Menschen, was nützt das? Und als Drittes haben wir diesen kleinen Jungen. Da steht nicht viel zu drin. Wir wissen nicht, wer das ist, wo der herkommt. Wir wissen auch nicht, was er sagt. Aber er scheint das, was er hat, dieses Brot und diese Fische, Jesus zu geben. Das sind diese drei Optionen aus dieser Geschichte heraus. Die eine eben von Philippus. Ich würde sie vielleicht mal pessimistisch nennen. Manche würden sagen realistisch. Aber er zweifelt daran, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, aus der Situation irgendwie wieder gut herauszukommen. Obwohl er vorher das Ganze mit Jesus erlebt hat. Er hat erlebt, wie Menschen geheilt wurden. Er hat so viele Wunder erlebt. Aber irgendwie zweifelt er in dem Moment und sagt, naja, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es funktionieren wird. Und ich glaube, wir Menschen tendieren ganz oft dazu, das zu vergessen, was Gott in unserem Leben getan hat. Das, was wir erlebt haben mit ihm. Zu vergessen, wie er uns in der Vergangenheit schon geführt hat, gesegnet hat, Dinge geregelt hat in unserem Leben. Und vergessen, was er getan hat in unserem Leben. Das ist ganz interessant. Es gibt einen kleinen Vers, der vierte Vers. Dort wird ganz nebenbei kurz erwähnt, und das geschah zur Zeit des jährlichen Passas. Da liest man gerne drüber weg und sagt, ach ja, ist nicht so wichtig. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, nämlich genau zu diesem Punkt. Das Passafest erinnert ja an den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Das Passafest erinnert daran, wie Gott sein Volk herausgeführt hat, wie er es durch die Wüste geführt hat, wie er dort Hunderttausende, vielleicht Millionen von Menschen versorgt hat, über 40 Jahre hinweg. Und genau zu dem Zeitpunkt ist diese Stelle hier, wo Jesus eben diese 5000 Leute versorgen soll. Das gehört zusammen. Ich glaube, dass es bewusst dort steht und dass es ganz wichtig ist, was dort steht. Genau diese Erinnerung an diese Zeit, wo Gott sein Volk versorgt hat, genau daran soll man sich und sollen sich die Jünger erinnern. Dass Gott sein Volk versorgt hat und dass er genauso uns und seine Jünger versorgen kann. Und das war eine dieser Geschichten, die früher erzählt wurde, an die sie sich jährlich erinnert haben. Und jetzt auf einmal steht Philippus vor Jesus und auf einmal ist es keine Geschichte mehr, sondern es ist seine Geschichte geworden, die Gott mit ihm schreiben will, die Jesus mit ihm schreiben will. Wir erzählen uns so oft tolle Geschichten von Menschen. Wir lesen Bücher von Leuten, die ganz tolle Dinge mit Gott erleben. Und sind beeindruckt, wie Gott bei anderen Menschen auf einmal führen kann. Und irgendwann bist auf einmal du dran. Irgendwann sind wir auf einmal dran. Und auf einmal möchte Gott Geschichte mit dir schreiben. Und dann ist es nicht mehr irgendeine weit entfernte Geschichte, über die man sich freuen kann. Auf einmal bist du dran und musst dich entscheiden. Und die Frage ist, vertraust du ihm? Vertraust du ihm, wenn er dich auf diese Probe oder dir diese Frage stellt, ob du ihm folgst und auch in dieser Situation hinein? Herr Philippus, der reagiert pessimistisch oder realistisch, wie auch immer man das nennen möchte. Das kann überhaupt nicht funktionieren. Beim Vorbereiten habe ich da so an meine Gemeinde gedacht, mit all dem, was wir dieses Jahr so vor uns haben. Und da habe ich mir auch so gedacht, gibt es einige Dinge. Unser Gebäude ist zu klein, zu alt, wir brauchen eine neue Gemeindeleitung und so weiter. Es gibt so viele Dinge, wo ich mir echt Sorgen mache und denke, ich habe keine Ahnung, ob das funktionieren kann. Wo ich mir echt Sorgen mache, wo ich Bauchweh habe und denke, naja, so realistisch gesehen, glaube ich, klappt es nicht. Aber wenn ich dann darüber nachdenke, wenn ich darüber bete, dann kommt mir immer so der Gedanke, dass Gott eben kein Realist ist. Dass er nicht so denkt wie ich, nicht so logisch, wie wir Deutschen eben gerne denken wollen und planen wollen, sondern dass er in ganz anderen Dimensionen denkt und handelt und uns genau deswegen in ganz andere Dimensionen hineinführen möchte, wenn wir ihm nachfolgen. Ganz andere Dinge, als wir uns jemals vorstellen können. Und er weiß ganz genau, wohin er uns führt und wie er uns führen möchte. Die zweite Reaktion, die wir hier sehen, ist die von Andreas. Ich habe es mal gesagt, ist vielleicht sowas wie distanziert. Weil der sagt, da drüben, da sitzt einer, der kleine Junge, der hat was mitgebracht. Aber was soll das bringen? Ob das funktionieren kann? Ist vielleicht so ein bisschen die Reaktion, ich halte mich da raus, da drüben ist wer, der macht das. Das sollen mal lieber die anderen machen. Vielleicht in der Gemeinde, das soll mal die Gemeindeleitung machen oder das soll mal der Pastor machen. Ich setze mich mal lieber zurück und schaue zu, ich mache mir lieber nicht die Finger schmutzig und guck mal, was die anderen so hinkriegen. Wenn es gut läuft, kann ich ja noch immer mit einsteigen, aber lieber erstmal keine Verantwortung übernehmen und in der zweiten Reihe zurücksitzen und mal sehen, was da passiert. Das Problem ist nur, dass das Wirken Gottes und die Wunder Gottes nie in der zweiten Reihe geschehen. Sondern es geschieht nur in der ersten Reihe. Nur wenn wir uns wirklich darauf einlassen, mit ihm zu gehen und ihm nachzufolgen, dann werden wir erleben, wenn wir diesen Schritt des Glaubens tun, wie er das segnet und wie er uns versorgt, wie er seine Jünger versorgt hat. Nur wenn wir uns wirklich darauf einlassen. In der zweiten Reihe passiert leider nicht so viel. Und als drittes haben wir diesen kleinen Jungen. Wie gesagt, wir wissen nichts von ihm. Wir wissen nicht, was er gemacht hat. Wir wissen nicht, was er gesagt hat, auch nicht mal, wo er herkommt. Aber wir lesen in diesem Text, dass er anscheinend das, was er hatte, Jesus gegeben hat. Dass er bereitwillig das zur Verfügung gestellt hatte. Er war bereit, ihm das zu geben. Und Jesus hat daraus ein Wunder gemacht. Und ich glaube, das ist auch die Frage an uns, ob wir bereit sind, Jesus das zu geben, was wir haben. Auch wenn wir vielleicht sagen, dass es nichts Großes ist, nichts Besonderes. Vielleicht denken wir, dass wir nichts zu bieten haben. Aber wenn wir bereit sind, ihm das zu geben, was wir haben, dann kann er daraus was Großes machen. Dann kann er daraus ein Wunder machen. Bei den Jüngern ist das Wunder nicht geschehen, sondern nur bei diesem kleinen Jungen, der das hingegeben hat, was er in seiner Hand hatte. Der Junge ist bereitwillig, seinen Teil zu geben und Teil dieser Geschichte von Jesus zu werden. Und ich glaube, dass Jesus uns genauso fragt, ob wir bereit sind, unseren Teil zu geben und Teil von dieser Geschichte Gottes, von der Geschichte Jesu in unserem Land, in unserer Stadt, in unserer Gemeinde zu werden. Dass er uns einlädt, mitzugehen. Aber wir müssen bereit sein, diesen Schritt zu tun. Manchmal erscheint es, dass ganz viele Dinge außer Kontrolle geraten. Das kann sein. Nach menschlichen Maßstäben denkt man oftmals, das ist wirklich chaotisch. Das kann so nicht funktionieren. Aber ich glaube nicht, dass es in Gottes Augen so läuft. Ich glaube, Gott hat einen sehr viel weiteren und sehr viel höheren Blick über all die Dinge. Und er weiß, wie er uns führt. Er ist nicht überrascht, dass die 5000 Leute da kommen und was zu essen wollen. Und er ist auch nicht überrascht über unser Leben, über unsere Situation, was da auf einmal passiert. Er sieht das und er weiß es. Er führt uns da hinein und er fragt uns, ob wir ihm vertrauen, mitzugehen. Das heißt nicht, dass die Krisen oder das, was wir so erleben, dass es gut ist. Das muss es nicht sein, aber dass Gott was Gutes daraus machen kann, wenn wir es ihm wirklich überlassen, wenn wir ihm wirklich vertrauen und sagen, ich lege es in deine Hände, mach du das daraus, was du machen willst, dann kann er daraus großen Segen erwachsen lassen. Er will Geschichte mit uns Menschen schreiben, mit euch hier in Puchheim, mit uns in Pfaffenhofen und wo wir sonst noch herkommen, will er Geschichte schreiben, aber seine Geschichte und nicht unsere Geschichte. Was ist deine Antwort, wenn Jesus dich fragt? So wie Philippus, pessimistisch, keine Chance, das klappt nie, das kann nicht gut werden. Das, was ich höre oder diesen Ruf, den ich spüre von ihm, das ist zu groß, das kann nie was Gutes daraus werden. Die Herausforderung, die ich sehe für mein Leben oder für meine Gemeinde, ist zu schwierig, das kann nicht gut werden. Es wird sich nie verändern. Oder die Ehe, die ist nicht mehr zu retten. Dieser Person da drüben kann man eh nicht mehr helfen. Der Job, das Haus, die Familie, keine Ahnung, was dich so beschäftigt. Das klappt alles nie. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere ist die von Andreas. Distanziert. Naja, sollen die anderen mal machen. Ich weiß es nicht. Ich setze mich mal zurück und gucke zu. Wenn es gut wird, kann ich mitgehen. Aber die anderen sollen das mal machen. Und Gott ruft sicher immer die anderen. Das sind diese Geschichten, die man immer so gerne hört. Von anderen Menschen, die diese Schritte und Wege gegangen sind, die liest man gerne. Aber irgendwann steht Gott auch bei uns im Leben und fragt uns, fragt mich, fragt dich, bist du bereit mitzugehen? Und der dritte ist der kleine Junge. Dieses bereitwillig, Herr, hier bin ich, was kann ich tun? Ich habe vielleicht nicht viel, vielleicht weiß ich nicht, was ich dir geben kann. Aber das, was du mir in die Hand gelegt hast, die Begabung oder das, was in meinem Leben geschehen ist, das lege ich dir hin. Ich weiß nicht, wie es möglich sein soll, dass du 5000 Menschen versorgst. Ich weiß nicht, wie es möglich sein soll, dass du mein Leben auf einem guten Weg führst, so wie du es möchtest, aber ich vertraue dir. Ich lege dir alles hin, mein ganzes Leben, alles, was dazugehört. Und ich nehme das, was ich habe, meine Zeit, mein Geld, mein Job, meine Ehe, ich weiß es nicht, meine Begabungen, und ich lege sie dir in deine Hände, weil ich weiß, dass du es gut meinst, dass du auf einem guten Weg führst. Bist du bereit, dich darauf einzulassen, dass Gott mit dir Geschichte schreiben will, auf seinen Heiligen Geist, der manchmal, so wie am Anfang bei diesem Witz, den ich da gezeigt habe, außerhalb unserer Pläne funktioniert, auf das, was wir nicht vorbereitet sind, auch wenn der Fisch nicht auf Quecksilber geprüft ist oder sonst was. Bist du bereit, dich darauf einzulassen, auch wenn es unrealistisch scheint, nach unseren deutschen Maßstäben, darauf einzulassen, diesen Weg mit ihm zu gehen, egal was es kostet? Wenn ich so für mich auf den Rest des Jahres schaue, 2018, was da noch so alles vor mir liegt, dann muss ich an manchen Stellen wirklich sagen, oh weia, da habe ich Bauchweh, keine Ahnung, wie das funktioniert, da mache ich mir echt Sorgen. Ich weiß nicht, ob das wirklich klappen wird, ob ich das schaffe, ob wir das als Gemeinde schaffen. Wer bin ich schon, dass ich das richtig oder dass das gut wird? Aber ich möchte es ihm in die Hände legen und ihm vertrauen, weil ich weiß und immer wieder in der Bibel, in meinem Leben und bei anderen Menschen gesehen habe, dass es funktioniert, dass Gott es gut führt und gut meint. Ich möchte ihm vertrauen und diesen Weg mit ihm gehen und ihm nachfolgen da drin. Ich kenne eure Nöte und Herausforderungen nicht, die ihr für euch seht. Da hat jeder so seine eigenen Dinge. Aber das in Gottes Hände zu legen, ihm die Kontrolle zu geben. Und er fragt dich und er fragt mich, vertraust du mir, folgst du mir nach? Wie ihr seht, ist ja heute Abendmahl. Und ich finde, das ist immer eine gute Möglichkeit, darin auch zu antworten, zu nehmen, dieses Brot zu nehmen, wie in der Geschichte. Und das zu nehmen und zu sagen, hey, okay, ich will dir vertrauen, ich will dieses Brot nehmen und ich will daran glauben, dass du es vermehrst, dass du diesen Segen, diesen Weg, den du für mich hast, mit mir gehen wirst. Und das im Vertrauen zu nehmen und darin auch dieses Abendmahl zu nehmen, dass ihr das ganz bewusst euch macht und sagt, okay, ich nehme das an und ich will dir nachfolgen, weil du alles für mich bezahlt hast, alles gegeben hast, weil du an meiner Seite gehst. Nutzt diese Zeit nachher im Abendmahl. Jetzt gleich, ich glaube, haben wir auch einen Lobpreisteil. Nutzt diese Zeit, es vor Gott zu bringen und echt auszusprechen und in seine Hände zu legen. Und ihm zu sagen, ja, Herr, ich möchte dir vertrauen. Ich möchte zum Schluss noch beten. Vater, ich danke dir für all die wunderbaren und tollen Geschichten, die wir hören und lesen können, in deinem Wort und darüber hinaus, in denen du immer wieder zeigst und gezeigt hast, wie wunderbar du deine Menschen, dein Volk führst, Herr. Ich danke dir, wie wunderbar du dein Volk geführt hast, wie wunderbar du deine Gemeinde führst, wie wunderbar du uns führst, Herr. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du uns darin leitest, dass wir genau aufgrund dieser Geschichten, die wir gehört haben, dir vertrauen lernen, Herr. Und wenn wir dran sind, wenn du vor unserer Tür stehst, in unserem Leben stehst und fragst, folgst du mir nach, vertraust du mir, dass wir dann diesen Schritt wirklich im tiefen Vertrauen gehen können. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen anrührst, dass du uns Mut schenkst, durch deinen Heiligen Geist dir nachzufolgen, Herr. In jeder Situation, in jeder Lage unseres Lebens, Herr, bei allen Fragen und Nöten, die wir haben, Herr, dass wir dir vertrauensvoll nachfolgen können, Herr. Und wir wissen dürfen, dass du an unserer Seite gehst, Herr. Führe du uns, Herr. Wir legen dir unser Leben hin und bitten dich um deinen Segen, um deine Leitung und um deine Kraft, Herr. Und wir danken dir, dass du uns einlädst und dass du Geschichte mit uns in dieser Welt schreiben möchtest, Herr. Gepriesen sei dein wunderbarer Name, Jesus. Amen.